Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Im heutigen Freitagspodcast geht es um das Thema alternative Anlagen im Stiftungsvermögen. Sie wissen es, wir streiten dafür, dass sich deutsche Stiftungen ein bisschen mehr an den Endowments, an den US-amerikanischen Stiftungen bzw. der Verwaltung der dortigen Stiftungsvermögen orientieren. Wir haben uns eingeladen, Arndt Funken, der Ansprechpartner für Stiftungen, Stiftungsexperte bei Aquila Capital in Frankfurt. Er ist einer der Protagonisten unseres virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen seit der ersten Stunde. Und er kommt zum virtuellen Tag und in unsere Freitagspodcasts und auch auf das, was wir im Blog machen, immer mit dem Thema Infrastruktur bzw. alternative Investments. Lieber Arndt Funken, schön, dass wir nochmal die Möglichkeit haben zu sprechen im Freitagspodcast. Ja, und die erste Frage, die mich jetzt so ein bisschen umtreibt, wir waren beim virtuellen Tag, haben wir wieder das Thema Infrastruktur ein bisschen ventiliert. Stiftungsrechtsreform ist in Kraft. Es gibt eigentlich an alternativen Anlagen, gibt es erstens kein Vorbei und zweitens haben Stiftungen, ob der Stiftungsrechtsreform und auch ob dessen, was draußen Realität ist, eigentlich ist es eine Notwendigkeit, sich mit gerade Alternativen zu befassen. Denn zurück zum Zins ist ja genau nicht die Reaktion, die jetzt zeitgemäß wäre, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, hallo Herr Caro und vielen Dank dafür, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ja, Sie haben vollkommen recht. Also weiter wie bisher und die Zinsen funktionieren wieder und dementsprechend gehen wir wieder nach dem alten 70-30-Prinzip vor. Wird für Stiftungen aus meiner Sicht nicht funktionieren. Warum ist das so? Zum einen ist es bei Stiftungen ja eigentlich schon immer so gewesen, dass ich auf der einen Seite ein großes Sicherheitsbedürfnis habe, wenn ich ein Stiftungsvorstand bin. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sehen, wie ich meinen Stiftungszweck erfüllen kann. Das wissen wir alle. Und das ist immer eine Gratwanderung. Und es geht primär natürlich darum, dass ich das, was ich mache, auf der einen Seite vertreten kann als Stiftungsvorstand. Ich habe eine Stiftungsaufsicht, ich habe vielleicht ein Kuratorium, was mich noch beaufsichtigt und auf meine Vermögensanlage ja auch drauf schaut. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht immer so, dass ich meine zur Verfügung stehenden Mittel auf den Stiftungszweck anpassen kann, sondern vielfach ist es umgekehrt so. Ich habe langfristige Ausgaben, die ich sicherstellen muss und muss sehen, wo ich das Geld dafür herbekomme. Und dann mag es jetzt im Moment mal funktionieren, dass ich ein Umfeld habe, wo ich mit festverzinslichen Wertpapieren wieder Geld verdienen kann. Es wird sicherlich auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Aber grundsätzlich ist eine Stiftung auf die Ewigkeit ausgerichtet und ich muss mich so aufstellen, dass meine strategische Asset Allocation eigentlich langfristig funktioniert und dass ich die nicht jedes Jahr anpassen muss. Und da haben Sie vollkommen recht, da gehören natürlich alternative Investments, wie zum Beispiel das Thema Infrastruktur, einfach dazu. Und Sie haben schon richtig gesagt, die großen amerikanischen Stiftungen, auch wenn es nicht immer eins zu eins mit dem deutschen Umfeld vergleichbar ist, die machen es vor. Aber das gehört da einfach mit rein, allein schon aus Diversifikationsgründen.
Aber ich finde, wir Deutschen müssen da auch nicht so, sagen wir mal, uns kleiner machen, als wir sind. Wir sind der zweitgrößte Stiftungsstandort der Welt nach den USA. Also wir sind schon ein großer, ein relevanter Stiftungsstandort. Und ich glaube, deswegen kann man auch gerne ein bisschen mehr Vorreiter in der Kapitalanlage sein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich finde, wir könnten die Stiftungslandschaft, gerade was das Thema Vermögen angeht, vielleicht weniger bei den Großstiftungen, aber schon bei der Masse der Stiftungen deutlich professioneller aufstellen.
Das können wir auf jeden Fall tun, da haben Sie vollkommen recht. Sie dürfen nur zwei Sachen jetzt nicht vergessen. Zum einen, ich sagte es bereits, ein Stiftungsvorstand hantiert nicht mit eigenem Geld. Und dementsprechend wird er immer ein bisschen vorsichtiger sein. Und zum Zweiten ist es ja so, dass in der deutschen Stiftungslandschaft, auch wenn es immer wieder ein bisschen flexibler geworden ist mit Einbuchen in Rücklagen und Ähnliches, aber letztlich haben wir ja das Thema zeitnahe Mittelverwendung immer noch. Ja, das heißt, das Finanzamt sitzt den Stiftungsvorständen nach wie vor irgendwo im Nacken und achtet darauf, dass das Geld, mit dem Gutes getan werden soll, eben auch ausgegeben wird. Das haben Sie in den Vereinigten Staaten ja komplett nicht. Also das heißt, wenn Sie da einen Mittelzufluss haben, dann können Sie ihn ausgeben, Sie können ihn zeitnah ausgeben, müssen das aber nicht tun. Und dementsprechend haben Sie ja auch in der Vermögensanlage ganz andere Möglichkeiten. Denn wenn es wirklich mal nicht passt, wenn es mal nach hinten losgeht, dann können Sie ja zumindest theoretisch gesehen auch mal 2-3 Jahre nichts ausgeben. Und dann haben Sie hier das Finanzamt sagt, ja, du bist ja eine gemeinnützige Stiftung, du zahlst keine Steuern, dann möchten wir natürlich auch sehen, dass du was Gutes tust.
Ich hatte das mal mit einer Stiftung gesprochen, die hat zu mir gesagt, naja, je länger ich den Anlagehorizont fasse, desto wahrscheinlicher sind dann auch Rücklagen, beziehungsweise, dass ich ein bisschen Speck am Knochen habe, so hat er es genannt. Und das versetzt mich ja wiederum in die Lage, wenn es mal eine Delle ist bei den ordentlichen Erträgen. Also das ist mal Schwieriges, dass ich ein, zwei Jahre vielleicht auch mal aus diesem Speck raus meine Ausgaben entsprechend finanzieren kann. Ja. Das setzt aber natürlich eine Art von Konzept voraus, wo Langfristigkeit einer der zentralen Eckpfeiler ist. Ja. Was ist denn für Sie ein Anlagekonzept für eine Stiftung, was Stimmiges? Also was gehört denn da heute, anno 2023, rein?
Das wäre ein Patentrezept, was jede Stiftung für sich selber finden muss. Also das funktioniert jetzt nicht, dass ich Ihnen sage, wie sollte die Stiftung das machen. Genau. Das muss man individuell in der Stiftung entscheiden. Aber das Thema Langfristigkeit spielt eine unglaublich große Rolle. Denn wie ich schon sagte, Stiftungen sind auf die Ewigkeit ausgerichtet. Es sei denn, wir haben eine Verbrauchsstiftung. Die sind ja immer noch relativ rar gesät, auch wenn es mittlerweile problemlos möglich ist, sowas zu etablieren. Aber die Vermögensanlage sollte in der Tat langfristig ausgerichtet sein. Und da sind wir zwangsläufig, und das ist jetzt keine persönliche Meinung, das ist einfach Empirie, da gibt es genug Daten drüber, mit einem großen Anteil im Aktienbereich. Ja, wir wissen alle, Aktien sind langfristig das Investment, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wenn Sie es nicht gerade über ein, zwei Jahre machen und hatten am Ende noch eine Wirecard drin oder sowas, ja, dann sind das Sachen, die keine Freude machen. Aber langfristig ist es so, genauso wie das Thema Infrastruktur auch. Also der typische Infrastrukturinvestor hat einen Anlagehorizont von 5 Jahren mindestens. Ja, also niemand geht in Infrastruktur 1 oder 2 Jahre rein und dann wieder raus, sondern 5 Jahre sind der Durchschnitt für einen Infrastrukturinvestor. Ja. Und gerade jetzt, wenn wir jetzt über Investments nachdenken im Bereich erneuerbare Energien, da gibt es teilweise Fonds, die laufen 10, 15 oder 20 Jahre, weil eben die Anlagenlaufzeit eben in dieser Größenordnung ist und weil es dann am Ende, wenn wir gerade über Wasserkraft vielleicht sprechen, am meisten Freude macht, weil die Anlage ist nach Ende der Laufzeit eben auch noch reichlich was wert. Also insofern macht das durchaus Sinn, da langfristig zu denken.
Jetzt sind wir beim Thema Infrastruktur, jetzt sind wir beim Thema erneuerbare Energien. Das ist ja was, was wir in Deutschland momentan propagieren. Wir wollen die Energiewende, aber die Welt will ja am Ende des Tages auch ein bisschen einen anderen Energiemix. In welchem Umfeld befinden wir uns in Ihren Augen, wenn wir über Erneuerbare sprechen? Wie sehen Sie die Rahmendaten für dieses Umfeld von Solar, Wind, Wasserkraft?
Ja, ja. Also das ist maßgeblich davon abhängig, wo Sie investieren. Sie haben gerade das Stichwort gebracht, dass die Energiewende in Deutschland vorangetrieben
wird. Das musste ich bringen, ist klar.
Ja, also ich kann Ihnen da mal ein schönes Beispiel sagen. Also wir haben für einen kirchlichen Investor vor nicht allzu langer Zeit einen sehr, sehr großen Photovoltaikpark in Deutschland konzipiert. Sehr, sehr groß heißt 200 Fußballfelder, heißt 35.000 Haushalte. Also das war wirklich eine ganz große Geschichte, jenseits der 100 Millionen Investitionsvolumen. Woran ist es gescheitert? Es ist gescheitert am lokalen Bürgermeister, weil der lokale Bürgermeister gegen dieses Projekt war. Der lokale Bürgermeister hat eine Bürgerversammlung einberufen. Die Bürgerversammlung hat gegen den Photovoltaikpark gestimmt. Und im Ergebnis ist es nicht zustande gekommen. Das heißt, Energiewende fängt in Deutschland immer noch auf der kleinsten Ebene an, nämlich auf Ebene des Bürgermeisters, auf Ebene der Bürger vor Ort. Und seien Sie mal ganz ehrlich, Herr Caro, wenn Sie abstimmen müssen für oder gegen einen Photovoltaikpark oder einen Windpark, der unmittelbar neben Ihrem Garten steht, was tun Sie? Ich kann den Leuten noch nicht mehr böse sein. Ja, so.
Energiewende gerne, nur nicht in meinem Garten.
Ja, genau. So, und das ist natürlich das Thema, weswegen man in Deutschland nach wie vor ein bisschen vorsichtig sein muss. Insbesondere, wenn Sie jetzt nicht wie dieser kirchliche Investor den Park selber konzipieren bzw. bauen und betreiben wollte, sondern insbesondere deswegen, wenn Sie in ein Finanzprodukt investieren, wo jetzt ein Photovoltaikpark in Deutschland drin ist. Da sind Sie heute mit festverzinslichen Wertpapieren besser bedient. Ganz anders ist es, und deswegen habe ich so lange ausgeholt, ganz anders ist es natürlich im europäischen Umfeld. Ja, also wenn Sie Photovoltaik in Spanien machen, Photovoltaik in Portugal machen, wenn Sie Windparks machen in Schweden, in Finnland, in Norwegen, dann haben Sie nach wie vor Renditen jenseits der 6%, okay, je nachdem, in welcher Phase Sie eintreten. Und damit sind wir eben auch beim Risiko. Da muss sich eine Stiftung natürlich überlegen, wenn sie im europäischen Ausland im Bereich erneuerbare Energien investieren möchte, in welcher Phase möchte ich das tun? Möchte die Stiftung gerne Projektrisiken nehmen, respektive auf der grünen Wiese anfangen? Oder möchte die, wie es so schön heißt, ready to build haben? Das heißt, alle Genehmigungen sind schon da. Wir fangen mit den Baurisiken an. Oder möchte sie gar in ein operatives Projekt investieren und dann eben vom Verkauf des Stromes partizipieren oder am Verkauf des Stromes partizipieren. Das sind drei unterschiedliche Risikoprofile, die natürlich auch auf der Renditeseite völlig unterschiedlich gepreist sind. Sie können sich vorstellen, je weiter vorne Sie einsteigen, je mehr Risiken Sie nehmen, umso höher sind die Renditen. Und da gilt es eben, einen recht ausgewogenen Mix zu finden, denn letztlich sprechen wir nach wie vor über Stiftungen.
Aber es ist schon so, also wenn ich das jetzt zusammenfasse, und man hört natürlich auch das eine oder andere, wir haben nicht nur in Deutschland den Bias zu erneuerbaren Energien, also zu dieser Art von Energieinfrastruktur, sondern der Bias ist in Europa eigentlich schon da. Das heißt, es ist auch ein Umfeld, in das man künftig weiterhin investieren kann, weil sehr wahrscheinlich mehr Anlagen gebaut werden, weil in anderen Ländern auch sich noch stärker zu dieser Energieart hingewendet wird. Ist das so das Umfeld so für die nächsten, ich sag mal, 10, 15 Jahre, mit dem man so grob ein bisschen planen kann?
Das ist so. Sie müssen allerdings bedenken, je mehr Anlagen errichtet werden, umso mehr Strom wird auch produziert. Mhm. Was passiert mit den Preisen, wenn viel Strom produziert wird? Die gehen natürlich automatisch nach unten. Mhm. Ja, das heißt, Sie müssen schon jemanden haben, der als Partner die Märkte sehr, sehr gut kennt.
Aber wir brauchen natürlich auch mehr Strom. Also wir haben mehr E-Autos künftig, wir wollen alle Wärmepumpen oder sollen alle Wärmepumpen in die Häuser jetzt bauen?
Ja, aber der Strom muss ja auch transportiert werden.
Okay.
Und dafür brauchen Sie Interkonnektoren, also notfalls noch, ich will nicht sagen von Kontinent zu Kontinent, aber eben auch Unterseekabel müssen Sie verlegen. Und da haben wir schon einiges an Infrastruktur. Es ist aber noch lange nicht alles da. Und das Thema haben wir im Moment in Spanien. Es werden im Moment so viele Photovoltaikanlagen, insbesondere in Andalusien, gebaut. Es macht ja Sinn, weil da wirklich fast 365 Tage im Jahr die Sonne scheint. Aber der Strom muss irgendwo hin. Und wenn der spanische Markt gesättigt ist, was wir sicherlich in ein paar Jahren mal sehen werden, dann müssen Sie schauen, dass Sie eine Verbindung schaffen nach Frankreich, um den Strom entsprechend weiterverkaufen zu können. Mhm. Es wird daran gearbeitet, aber das sind eben die Themen, weswegen ich dazu rate, nicht blind in so etwas reinzuschauen, sondern sich wirklich gut zu überlegen, womit verdiene ich eigentlich das Geld? Mache ich das an der Projektentwicklung oder mache ich das am Ende der Wertschöpfungskette durch den Verkauf des Stromes? Und dann sind wir wieder bei den Faktoren Menge, Strompreis und wie viel Strom wird generell produziert und gehen die Strompreise eventuell nach unten. Sie haben natürlich völlig recht mit Elektroautos und mit allem, was in der Zukunft elektrifiziert wird. Das wird sicherlich eine Abnahmemenge generieren, die es nach wie vor zulassen wird, in diesem Bereich zu investieren. Aber man muss als Stiftung, ich sage nochmal, Sie investieren mit fremdem Geld, ganz genau hingucken, was sie tun.
Also für die USA prognostizieren die ja, glaube ich, für bis 2050 75% mehr Strombedarf. Und das ist noch konservativ geschätzt wohl. Für Europa ist man nicht ganz so, weil die das Wachstum ein bisschen anders einschätzen. Und das hat ja eine enge Korrelation damit. Wenn wir das jetzt noch mal so ein bisschen auf das Thema Asset Allocation mal runterbrechen. Also man kommt an solchen Anlagen an und für sich oder an solchen Investments nicht vorbei. Und ich halte es jetzt mal mit dem Vorstand einer großen Stiftung in Deutschland, der sagt, ich suche mir den Manager und lass den arbeiten. Also so dieses klassische, ich delegiere das mal raus, denn das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das ist doch für einen einzelnen Stiftungsvorstand überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ich muss mir den Profi suchen, der es kann und der am Ende des Tages dann für mich die Entscheidung trifft, beziehungsweise dann dieses ganze Portfolio managt und so weiter und so fort.
Ja. Ich meine, das ist maßgeblich abhängig von der Größe der Stiftung. Also ich denke, wenn wir jetzt an die ganz großen Stiftungen in Deutschland denken, da werden Sie schon im Asset Management Leute haben, die das überblicken können. Aber die Stiftungen im Mittelfeld oder die schon etwas größer sind, da rede ich jetzt nicht vom Milliardenbereich, sondern vielleicht von 200, 300, 400 Millionen Euro Stiftungskapital, da wird schon ein bisschen schwieriger. Denn die Aufgabe der Stiftung ist es ja immer noch, den Stiftungszweck zu erfüllen und nicht Asset Manager zu beschäftigen, die nicht nur Manager selektieren, sondern tatsächlich auch das Asset Management von A bis Z durchführen.
Ja.
Und dazu kommt ja noch, dass es innerhalb dieser von mir geschilderten Wertschöpfungskette wahnsinnig viele Dinge gibt, die man beachten muss. Also es ist ja nicht nur einfach, ich muss eine Anlage konzipieren, ich muss die Anlage managen, ich muss sie vielleicht dann irgendwie auch im Bau überwachen und ich muss sehen, dass ich den Strom verkaufe, sondern Sie müssen ja auch ständig die Strompreise monitoren. Wo geht das Ganze hin?
Ich muss eigentlich 5 Jobs haben.
Ja, oder? Muss ich eventuell die Strompreise absichern? Mhm. Ja, wenn ich also absehen kann, es wird schwierig, dann brauche ich vielleicht eine Absicherungsstrategie. Macht es vielleicht Sinn, den Strom nicht am Spotmarkt respektive an der Börse zu verkaufen, sondern macht es Sinn, mit einzelnen Stromabnehmern langfristige Stromabnahmeverträge zu schließen. Das sind alles Themen, die sind hochkomplex und ich glaube, das kann eine einzelne durchschnittliche Stiftung überhaupt gar nicht leisten.
Eine letzte Frage noch, so ein bisschen mit dem Blick auf die Stiftungsrechtsreform, die ab 1.7. in Kraft gesetzt wurde. Dort gibt es dann neue Regelungen, dass ich mir ein sonstiges Vermögen definieren darf. Ich darf dann dort auch entsprechend tesorierende Produkte mit reinnehmen, wo ich dann auch ein bisschen Wertzuwachs- bzw. Umschichtungserlösstrategien fahren kann. Glauben Sie, dass die Stiftungsrechtsreform mit diesen neuen Regelungen, auch dass die Business Judgment Rule jetzt praktisch im BGB steht, dass die den Stiftungssektor voranbringen? Ich will gar nicht das Wort Game Changer verwenden, ich habe es schon oft verwendet. Ich will es aber gar nicht nochmal verwenden, sondern ist es diese Flexibilität, die Stiftungen jetzt an die Hand kriegen, die vielleicht bislang gefehlt hat, dass er die den Stiftungssektor in Deutschland auch wirklich markant voranbringen kann, gerade was das Thema Vermögen angeht?
Aus meiner Sicht nicht, um es mal ganz klar zu sagen. Also es ist einiges flexibler geworden. Mhm. Sie haben einige Möglichkeiten dazu bekommen, die Sie vorher nicht hatten, die eben auch absolut notwendig waren, damit jetzt nicht vielerorts irgendein Unsinn passiert. Das ist aber wirklich in Bezug auf eine strategische Asset Allocation, die ja nach wie vor langfristig sein muss, wirklich ein Game Changer ist, dass man jetzt wirklich sagen kann, man hat jetzt keinen Aktienanteil, das ist immer so das klassische Beispiel von 30-40% mehr, sondern man hat jetzt einen von 70-80%. Da sehe ich die Instrumente nicht, die das abfangen können.
Okay.
Ja, deswegen ist für mich das langfristige Thema immer eine gute, solide, strategische Asset Allocation zu haben und immer vom Stiftungszweck herzukommen. Mhm. Immer zu überlegen, wie viel Geld brauche ich eigentlich und wo bekomme ich das Geld dafür her? Wie muss ich mich aufstellen, dass ich dieses Geld erwirtschaften und ausgeben kann? Und damit verbunden auch, welche Risiken muss ich eigentlich gehen? Also noch nicht mal die Frage, sollte ich überhaupt Risiken gehen? Die Zeiten sind lange vorbei, sondern welche Risiken muss ich eingehen?
Also das ist ein spannendes Feld. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Mal drüber sprechen, vielleicht auch beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen im Jahr 2024. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir da ein paar Ideen haben, die wir vielleicht ins Programm mit einflechten lassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich sage Dankeschön an Arndt Funken, den Ansprechpartner für Stiftungen bei Aquila Capital, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge Freitagspodcast Ahoi NPO. Und natürlich ist das Aquila Infrastrukturprodukt auch im Club der 25 auf fondfibel.de, unserer Fondsanlageplattform für Stiftungen, enthalten. Schauen Sie einfach mal rein unter www.fondfibel.de.